Ich kann euch sagen, was der Moment ist, wo sich der Lobpreismusiker am unwohlsten fühlt. Das ist der Moment, wo ich mir das Pult schnappe. Ah, oh, das ist wirklich Schnupfen. Egal, ich versuch's. Ich habe Taschentuch dabei, wenn ich zwischendurch eins brauche. Gut, also. Wie ist das mit Deutschland? Also was ist eigentlich Deutschland? Also was wir wissen ist, dass es das vor 100 Jahren gibt und dass es das vor 1000 Jahren noch nicht gab. Das lässt uns hoffen, dass es das in 100 Jahren noch gibt und lässt uns befürchten, dass es das in 1000 Jahren nicht mehr gibt. Also so ungefähr sind vielleicht die Zeiträume. Wäre ich jetzt Ägypter, dann könnte ich sagen, es gibt uns seit mindestens 6000 Jahren, also wird es uns wahrscheinlich auch noch in 6000 Jahren geben. Also das scheint irgendwie nicht gleich verteilt zu sein auf dieser Welt, so mit dem, ob es mich gibt oder ob es mich nicht gibt. Und was erstmal, glaube ich, wenn wir über Deutschland nachdenken, mir immer wieder wichtig ist, und das muss man, glaube ich, auch in christlichen Kreisen immer mal wieder sagen, es findet sich Deutschland nicht in der Bibel. Also Ägypten findet sich in der Bibel. Israel findet sich in der Bibel. Und dann gibt es so Sachen, wo man manchmal versucht ist zu sagen, ja, lass uns das doch extrapolieren in die Gegenwart. Also Moab und Ammon. Und da gibt es dann Leute, die sagen, ja, und das ist eigentlich heute das Land und jenes Volk und irgendwie sowas. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dann, wenn wir in die Bibel reingucken und sagen, was ist Deutschland? Also was ist eigentlich ein Land? Übrigens, diese Predigt, die habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, weil ich letzte Woche die Wahlergebnisse gesehen habe, sondern das habe ich schon seit ein paar Wochen vor, dass ich das hier mache. Und ich dachte mir, nach einer Wahl ist das viel ungefährlicher, als wenn ich sowas vor einer Wahl mache. Ne? Sonst denken alle Leute irgendwie, ich will irgendeiner speziellen Partei irgendwie in welcher Form auch immer begegnen. Also jetzt muss ich mir doch nochmal, Entschuldigung. Zehn Tage kommt er, 10 Tage geht er. Okay, wunderbar. Wenn wir in die Bibel reingucken, dann sieht man, es gibt so einen Begriff wie Volk. Ja? Also, es gibt eben solche Sachen wie eben Israel, wie Ägypten, wie irgendwie sowas. Dann gibt es den Begriff in den Bibeln der Nation. Ja? Nation ist ein ganz schwieriger Begriff. Was ist eigentlich eine Nation? Also bei Volk sind wir uns noch halbwegs einig, obwohl da werde ich euch gleich auch ein bisschen irritieren. Aber ne, was ist eine Nation? Wenn man in das griechische Neue Testament reinguckt und da reinguckt und sagt, was steht, wenn da Nation steht, dann steht da Ethne. Ethne. Und Ethne ist insofern ein total witziger Begriff, weil der in der Gegenwart in der Soziologie wieder total verwendet wird. Eine ethnische Einheit. Und dann wird versucht zu definieren, was eine ethnische Einheit ist. Und dann gibt es Soziologen, die sagen, eine ethnische Einheit, das sind zum Beispiel die Punks in Hamburg. Die kleiden sich füreinander erkennbar und einander abgrenzend. Die haben eine Sprache, die sie untereinander teilen, die aber andere Leute nicht teilen. Die haben eine Musik, die sie teilen und andere Leute nicht teilen. Es ist ziemlich deutlich, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Also es gibt Soziologen, die würden sagen, ne, die Punks in Hamburg, das ist eine ethnische Einheit. Es gibt andere Ansätze, die sagen würden, eine Ethne, das ist eben sowas wie die Russen. Ja, wir haben ja gerade gehört, die Sowjetunion gibt's nicht mehr. Als Land, es war nie ein Land, aber das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Das ist ja so, wie die Europäische Union kein Land ist. So, ne? Also, was ist eigentlich eine Ethne? Was ist ein Land? Wir haben das heute, ich erzähle das immer mal wieder, weil das wichtig ist, wenn wir in die Bibel reingucken, dass wir heute Sachen definieren, die damals irgendwie doch anders definiert waren. Wir können heute Länder exakt definieren. Wir merken das ja in Afrika, dass es da irgendwann mal Leute gab, die auf irgendwelchen Konferenzen in Paris oder London irgendwelche Striche über irgendwelche Landkarten gezogen haben Und seitdem gibt es da eine Grenze. Und damals war das nicht so ganz so wichtig, weil dieser Strich irgendwo durch die Wüste durchging, ob das jetzt einen Kilometer weiter rechts oder links ist. Ne, inzwischen ist das ein bisschen wichtiger, das zu definieren, weil das vielleicht irgendwelche Ölfelder sind und man dann wissen will, wo darf man denn nun bohren und nicht oder so. Ne? Aber das ist ein Begriff von Land, also das ist, gehört noch zu Deutschland und das gehört dann zu Dänemark. Ne? Das ist ein Begriff von Land, der in der Antike verhältnismäßig ungewöhnlich war. In der Antike war es viel üblicher zu sagen, na, wer ist denn dein Herrscher? Also zu wem gehörst du denn? Also wem hast du Gefolgschaft zu leisten? Und da würde ich das mal auf meine Art definieren, da könnte man jetzt ganz viele Definitionen nehmen, aber das ist ja alles Quatsch. Na, welche Gesetze gelten? Wenn in deinem Dorf römische Gesetze gelten und dem römischen Kaiser Tribut gezahlt wird, dann gehörst du zu Rom. Wenn in deinem Dorf keine römischen Gesetze gelten und keine römischen Abgaben gezahlt werden, dann gehörst du nicht zu Rom. Und dann merkt man schon bei dieser Definition, dass es natürlich Dörfer gibt, da weiß man das nicht so genau. Wenn Rom stark war, haben die Tribut bezahlt. Wenn Rom nicht stark war, haben sie keinen Tribut gezahlt. Wenn Rom gerade mal irgendwie einen neuen Statthalter eingesetzt hat, der sich durchsetzen konnte, dann galt da römisches Recht. Und wenn der gerade mal irgendwie weit weg war, dann galt das Recht der Urahnen, wie immer das dann gerade aussah. Also wie groß ist Rom? Gehört das noch zu Rom dazu oder nicht? Das sind alles so Sachen, die kennen wir so ja gar nicht. Also wir wissen ganz genau, ob wir uns eben gerade in Deutschland befinden oder in Dänemark befinden. Also da gibt es klar definierte Wege. Wenn man dann die Beschreibung zum Beispiel in der Bibel liest zu Israel als Land, dann merkt man, das ungefähr ist Israel. Ja, das ist, hat so ein bisschen was so von Fingerfarbengrenzen. Ne? Also da muss man, kann man so ein bisschen längs schmieren und so ungefähr kann man das definieren. Dann gibt es dann mal endlich entlang des Jordan und so, da kann man dann mal endlich eine Linie beschreiben, je nachdem wie hoch der Wasserstand gerade ist. Ne? Also so entlang des Jordan, aber die meiste Zeit ist das eigentlich total schwierig zu sagen. Und dann gibt es einen vierten Begriff in der Bibel. Ich nehme jetzt mal die erste Bibelstelle, Offenbarung 5, Vers 9. Nämlich den der Sprache. Das ist für uns in Deutschland ja ganz lustig, weil nach diesem Kriterium gehört Österreich ja zu Deutschland dazu. Oder politisch unverfänglicher ist zu sagen, die Schweiz gehört zu Deutschland dazu. Oder umgekehrt, Bayern gehört nicht zu Deutschland. Ja, okay, gut. Ne? Also in Offenbarung 5, Vers 9, heißt es, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das ist im Himmel, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Also das ist ganz lustig, ne? Der Schreiber der Offenbarung versucht den Himmel zu beschreiben und versucht die Menge der Gläubigen vor Gott zu beschreiben. Und wir werden versucht zu sagen, aus jeder Nation sind Menschen. Aber das ist nicht das Denken der damaligen Zeit. Das Denken der damaligen Zeit ist, na, Nation, Volk, ja, Sprache, Land, ne? Also es gibt irgendwie verschiedene Konzepte von Zugehörigkeit, die man gar nicht so richtig auflösen kann. Wer von euch kommt aus Niedersachsen? Wer ist in Niedersachsen geboren? In Niedersachsen geboren. Also du bist ein Sachse, ja? Nur eben ein Sachse aus dem niederen Landen, ne? Wärst du ein bisschen weiter im Osten geboren, dann wärst du Sachsen-Anhalt, wärst du noch weiter im Süden, dann würdest du jetzt in Sachsen wohnen, ne? Aber auf jeden Fall ein Sachse, ne? Also ja, was ist Samuel? Ne? Also ist er jetzt ein Deutscher oder ist er jetzt ein Sachse? Ne? Oder sind alle Sachsen Deutsche? Ne? Okay, ne? Also was ist dann mit den Angelsachsen? Ne? Also die Angelsachsen sind eigentlich meist keine Deutschen. Also zumindest wären sie sehr pikiert, wenn man sie als Deutsche bezeichnen würde. Da merken wir, gerade in Deutschland ist die Frage des was bin ich denn? Also, ne, wozu gehöre ich denn? Ist irgendwie ganz merkwürdig, ganz komisch. Aber keine Bange, ich gehe da jetzt nochmal weiter. Apostelgeschichte 17. Für mich so die, wenn man mich fragt, so was ist so die zentrale Bibelstelle zum biblischen Konzept von Nation und Volk und wie ist das denn und irgendwie sowas, dann würde ich sagen, das wäre für mich vielleicht so die erste Bibelstelle, an der ich so starten würde innerlich. Apostelgeschichte 17 und Vers 24 bis 27. Der Gott, der die Welt gemacht hat, so predigt Paulus an die in Athen, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was drin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem, hier ist Adam gemeint, jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, sie, die Menschen, wo er bei festgesetzten Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Wozu? Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Also, Paulus würde zuerst mal sagen, das, was uns als allererstes beschreibt, ist, dass wir Menschen sind. Von einem Menschen. Also auf eine krude Art und Weise sind wir alle miteinander verwandt. Das muss man so hinnehmen. Und dann geht er weiter und sagt, Gott hat festgesetzte Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung bestimmt, nämlich eben diesen Menschen, dem Menschengeschlecht. Also für Völker, für Länder gibt es sowas wie Verfallsdaten. Deswegen sagte ich das vorhin, dass es in 1000 Jahren Deutschland gibt, ist eher unwahrscheinlich. Die wenigsten Völker halten sich über einen langen, langen Zeitraum hinweg. Das ist eher die Ausnahme. Und dass ein Land seine Grenzen behält, ist auch die Ausnahme. Das ist ja eine der Errungenschaften der Neuzeit, ganz frisch, ne, wenn man so Menschengeschichte sich anguckt, ne, also seit einem kleinen Moment ist es so, dass es nicht mehr erlaubt ist, jemand anders ein Stück Land zu klauen. Ja, also das gibt es jetzt seit ungefähr 100 Jahren, ist das eben nicht mehr erlaubt, dass man nur, weil man der Stärkere ist, dem anderen das Land wegnehmen darf. Bis dahin war das verhältnismäßig normal. Man musste halt zugucken, wenn man ein kleiner Schwacher war, dann musste man sich irgendwie den Großen holen, damit man auf dem Schulhof nicht abgezogen wird. So lief eigentlich Völkerrecht bis vor ungefähr 100 Jahren. Wir sagen, naja, das ist doch völlig klar, dass wir jetzt uns nicht aus Polen ehemals deutsche Gebiete holen. Ne? So, das macht man nicht. Ne? Also sowas tut man einfach nicht. Und umgekehrt sagen wir natürlich auch, na, wir wollen auch nicht, dass die Dänen kommen und sagen, naja, Husum war ja eigentlich mal dänisch. Ne? Also, sondern wir verlassen uns darauf, die Grenzen sind so, wie sie sind. Und mal gucken, wie diese Ordnung der Völker, wie lange die wohl bestehen bleibt. Im Moment funktioniert es gerade, aber wir sind ja auch erst ein paar Jahrzehnte. 5. Mose 10. Ich komme noch auf den Punkt, warum ich das alles mit euch mache. Keine Bange, ja? Ihr guckt mich die ganze Zeit so an und fragt sich, warum macht er das? Was ist der Nährwert? Ne? 5. Mose 10, 17 und 18. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der Recht schafft der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, so dass er ihm Brot und Kleidung gibt. Und ich lese nochmal Vers 19 dazu. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Die Bibel arbeitet im Alten Testament total viel mit dem Begriff des Fremden oder des Ausländers. Aber eigentlich ist die wörtliche Übersetzung dieser Stelle viel besser mit fremd übersetzt. Und da hat die Bibel ein Konzept entwickelt, das in der damaligen Zeit unbekannt war. Also zu alttestamentlichen Zeiten, das, was wir hier lesen. Nämlich zu sagen, der Fremde in unserem Land soll an allem teilhaben, was wir haben. An allem teilhaben, was wir leben. Also dieser Begriff der Teilhabe ist nun ein sehr, sehr moderner Begriff. Aber ne, das, was ist hier, ist die Rede von Brot und Kleidung. Und dann geht es ja weiter. Und auch ihr sollt den Fremden lieben. Denn Fremde seid im Land Ägypten gewesen. Und das ist tief eingepflanzt in das Gottesvolk des alten Bundes, zu sagen, ihr seid Fremde gewesen. Also wer als Israeli groß geworden ist, der... Also in dem zentralen israelischen Fest gibt es an der zentralen Stelle, so die allerwichtigste Stelle, ja, da sagt der Vater dem Sohn, wir waren Sklaven in Ägypten, aber der Herr, unser Gott, hat uns herausgeführt aus der Sklaverei und so weiter. Also das ist an der, sozusagen, an dem Punkt israelischer Wiederholungen, von wo kommen wir eigentlich her, wer sind wir eigentlich, fängt es damit an zu sagen, wir sind Sklaven gewesen. Wir waren in der Fremde. Und damit prägt Gott in das Volk Israel etwas ein, was tief nachgewirkt hat. Warum schafft es ein Volk wie die Israeliten irgendwann um das Jahr 70 nach oder 130 nach, je nachdem, welche Gruppe man meint, vertrieben zu werden aus dem Land und als Volk 1800 Jahre zu bestehen. Also, ich weiß nicht, wie lange es Sinti und Roma gibt, aber das sind so ziemlich die Einzigen, die das auch irgendwie schaffen, über Jahrhunderte hinweg eine Identität miteinander zu halten, obwohl sie kein Land haben oder so gut wie kein Land haben. Das haben sie geschafft, weil es tief in sie reingeprägt war, in das Volk Gottes, in das von Gott geprägte Volk, dass er gesagt hat, ich habe euch gerufen, da hattet ihr noch kein Land. Ich habe euch mein Volk genannt, da wart ihr noch kein Volk. Und dann habe ich euch in ein Land gesetzt. Und jetzt sagt er, wenn ihr dann da angekommen seid, dann sollt ihr den Fremden gut behandeln. Mensch, erinnert euch doch, ihr seid doch auch Fremde gewesen. Das war ein revolutionäres Konzept. In der damaligen Zeit sehr ungewöhnlich. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. 1. Petrus 2, Vers 10. Da bezieht sich Petrus auf eine Stelle im Alten Testament, auf die Geschichte von Hosea. Die ihr einst nicht ein Volk wart, sind die Anführungsstriche dabei? Ja. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das bezieht sich auf eine Geschichte in Hosea. Das sind Namen, das was hier in diesen Anführungsstrichen ist. Die Namen sind aber übersetzt worden ins Griechische und deswegen wird das im Griechischen als Text gelesen und was weiß ich und so. Also das hat schon Petrus so geschrieben, also nicht mehr als Namen geschrieben, aber die es gelesen haben, wussten, das bezieht sich auf diese Geschichte von Hosea. Nämlich, dass es ein Nichtvolk gibt und die nicht Barmherzigkeit empfangen haben, die aber jetzt Volk Gottes sind, jetzt Barmherzigkeit empfangen haben. So redet Gott durch Hosea die Israeliten an und sagt, ihr habt euch abgewandt. Ihr habt euer Geburtsrecht abgelegt. Ihr habt eure Zugehörigkeit zu Gott, die habt ihr weggeschmissen. Aber Gott wird sich in seiner Treue euch wieder zuwenden. Er wird auf euch zugehen und er wird was Neues starten. Und dieses Ding nimmt jetzt Petrus und sagt, ja, so ist das mit den Christen heute. Wir gehörten nicht zu Gottes Volk, sind aber jetzt sein Volk. Wir hatten nicht Barmherzigkeit, aber jetzt haben wir Barmherzigkeit. Also das Alte wie das Neue Testament nimmt bei der Frage von, wer gehört zu Gott, wie selbstverständlich den Volksbegriff. Zu welchem Volk gehören wir? Wir gehören zum Volk der Christen. In der Schulzeit war das irgendwie ein beliebtes Spiel unter uns Frommen, dass auf die, also heute fragt mich das keiner mehr, aber früher sind wir häufig gefragt worden, was für ein Sternzeichen hast du? Ich habe da gerne geantwortet, Lamm. Das hat dann meistens 3 Sekunden gedauert, bis die Leute irgendwie irritiert waren, so, ne, weil das ist so, ne, so irgendwie. Die haben das dann versucht, in ihr Tierkreiszeichen einzubauen und merkten beim Durchgehen, dass die 12 komplett ist und immer noch kein Lamm vorgekommen ist, so, ne. Zu welchem Land gehören wir? Wir gehören in den Himmel. Das ist unser Land. Zu welchem Volk gehören wir? Wir gehören zu den Christen. Wer ist unser König? Der Herr, unser Gott. Egal, wo wir sind als Christen, egal zu welcher Zeit, egal in welchem Land, egal in welcher Kultur, sind wir immer Ausländer. Immer. Wir passen uns an. Ja? Und manchmal vielleicht ein bisschen, ganz bestimmt, zu sehr. Ja, wir benehmen uns schon ziemlich deutsch. Und manches von dem, was Deutsche so tun, ist nicht das, was unser König im Himmel von Menschen so fordert. Aber unsere Loyalität gilt Gott. Ich glaube, dass in erster Linie bin ich Deutscher oder in erster Linie bin ich Europäer oder in erster Linie bin ich Hamburger oder was es da für verschiedene Konzepte unter uns geben mag, dass das komplett an dem vorbeigeht, was die Bibel uns sagen will. Sie zieht uns in eine andere Abhängigkeit rein, in einen anderen Bezugspunkt. Philipperbrief, Paulus, Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Das war zu der damaligen Zeit ein total verstandenes Konzept. Es gibt in der Apostelgeschichte mal die Erzählung, wie Paulus festgenommen wird und so weiter. Und dann ist da einer, der ihm an Rang und Namen weit voraus ist, ne? Dem sagt Paulus, na, ich bin römischer Bürger und ich bin da drin geboren worden. Und er sagte, oh, das ist interessant, ich musste mich da einkaufen. Ich bin das erst geworden, Römer. Die Frage des Bürgerrechts war in der römischen Kultur total gang und gäbe, zu sagen, warst du römischer Bürger und als römischer Bürger hattest du bestimmte Rechte, auch ein paar Pflichten, aber nicht so viele, aber hauptsächlich Rechte. Und eigentlich war das so eins ihrer Konzepte, das Römische Reich zu regieren, indem man das attraktiv machte, Römer zu werden. Und so das Germanische abzulegen und so weiter. Ne? Also möglichst römisch zu werden. Also wer Asterix-Comics liest, der weiß, was ich meine. Ne? Man kleidet sich so ein bisschen anders und so weiter und so fort. Ne? So lief das tatsächlich. Und jetzt kommt Paulus und sagt, unser Bürgerrecht, das ist nicht ein römisches. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Aber das Spannende ist eben, dass genau dieser Paulus, wenn es um weltliche Dinge geht, um Gerichtsverfahren und so ein Zeug geht, überhaupt kein Problem damit hat zu sagen, na und ich bin Römer. Er stellt sich nicht außerhalb des Staates. Wir sind keine außerparlamentarische Opposition. Wir sind in diesem Staat und wir agieren unter den Gesetzen dieses Staates. So wie Paulus das an dieser Stelle auch tut. Und dann bezieht er sich mit seinem römischen Bürgerrecht ja auf eine grausame Militärdiktatur. Das Römische Reich ist ja nun, also dagegen sind viele Regime, bei denen uns so ein bisschen der Atem stockt heutzutage, ne, wenn wir sagen, na, also dagegen waren die Römer noch viel, viel schlimmere Kerle. Psalm 67. Ich lese ihn mal einmal so runter, aber der ist flüssig, das ist kein langes Ding. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg, unter allen Nationen deine Hilfe. Es sollen dich preisen die Völker, Gott, es sollen dich preisen die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften, denn du wirst die Völker richten in Gradheit und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Es sollen dich preisen die Völker, Gott, es sollen dich preisen die Völker alle. Die Erde gibt ihren Ertrag, Gott, unser Gott wird uns segnen. Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Was ist das für ein Zusammenhang? Die Idee, und das zieht sich durch das ganze Alte Testament durch und wird dann neu gestartet im Neuen Testament und da wieder sofort dasselbe Konzept. Die Idee im Alten Testament ist, es gibt Völker und es gibt das eine Volk Gottes. Und jetzt der Psalmist betet darum, dass die Völker gesegnet werden, dass die Völker Gutes empfangen. Und dass sie unter die Herrschaft Gottes kommen. Und jetzt betet er darum und sagt, segne uns. Hier ist das Konzept der Eifersucht drin. Die Idee Gottes war, dass das Volk Gottes, wir, in einer Art und Weise leben, in einer Art und Weise beschenkt sind von Gott, in einer Art und Weise berührt sind von Gott, in einer Art und Weise umarmt sind von Gott, dass unserem Nachbar vor Neid der Sabber aus dem Mund läuft. Das ist das Konzept. Im Alten Testament ist das nicht individualistisch, sondern ist das das Volk Gottes innerhalb der Völker. Im Neuen Testament ist es nicht individualistisch, sondern es ist das Volk Gottes inmitten der Nation. Unser Miteinander soll die Größe und die Herrlichkeit und die Schönheit und den Segen Gottes widerspiegeln. Deswegen können wir sagen, dass es uns schmerzt, wenn es Leuten in unserer Mitte schlecht geht. Das kann uns nicht egal sein. Das soll uns nicht egal sein. Es gibt uns auch viele Gründe, warum es das nicht egal sein kann und soll. Und eins der Gründe ist, wir sind Gottes Schaufenster. Wir sind seine Auslage in dieser Welt. Uns sehen die Leute, um dann den Laden zu betreten. Das ist das Volkkonzept von Gott. Wir sind sein Volk. Und als sein Volk werden wir in die Völker gesendet. Ich nehme nochmal diese Passage, Matthäus 28, die, denke ich, den meisten irgendwie mal über den Weg gelaufen ist. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist der Auferstandene, der ihnen das sagt. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir sind gesandt von Gott. Wenn wir Teil Deutschlands werden, haben wir unsere Sendung verloren. Natürlich sind wir ein Teil, aber es gibt auch immer einen Teil Fremdheit in uns. Wenn wir diesen Teil der Fremdheit verlieren, dann verlieren wir unseren Auftrag. Dann fällt unser Auftrag zu Boden. Wir konfrontieren diese Welt mit der Schönheit Gottes, mit einem anderen Konzept, mit einer anderen Idee, mit einer anderen Herrschaft. Und jetzt mache ich mit euch noch 2 Minuten Exkurs Theologie. Wie leben wir denn jetzt hier? Wie machen wir das denn jetzt? Luther hat dazu eine Idee gehabt und die ist ganz cool. Luthers Idee war die der Zwei-Reiche-Lehre. Und weil die über 400 Jahre missbraucht wurde, muss man sie erklären, damit sie nicht missbraucht wird. Die Zwei-Reiche-Lehre war die, zu sagen, es gibt ein weltliches Reich und es gibt ein geistliches Reich. Das geistliche Reich, das ist ganz klar. Ich folge Gott und wir miteinander tauschen uns aus, dass wir uns gegenseitig ermutigen, Gott zu folgen. Das ist verhältnismäßig easy. Aber jetzt bin ich ja nicht nur ein
geistlicher Bürger, ich bin ja auch ein weltlicher Bürger. Ich befinde mich in einem Land und habe über mir eine Obrigkeit. Und diese Obrigkeit hat wieder über sich eine Obrigkeit, also wieder eine, bis dann irgendwo oben der König ist. Und in einer falsch verstandenen Zwei-Reiche-Lehre würde man sagen, du musst Gott gehorchen und dem König. Das ist aber falsch. Die Zwei-Reiche-Lehre wie Paulus, das hat nichts mit Bibel zu tun, so wie Luther sie lehrt, ist zu sagen, auch der König hat einen über sich, nämlich Gott, ob er das weiß oder nicht und ob er das anerkennt oder nicht. Das ist so, wie der Otto-Konzern ja auch Gott gehört. Das kann sein, dass die Familie Otto das nicht weiß. Und es kann sein, dass sie deswegen falsche Entscheidungen treffen, weil sie dem eigentlichen Inhaber dieser Firma nicht Rechenschaft geben. Aber so ist es. Diese Firma gehört Gott. Diese Stadt gehört Gott, dieses Land gehört Gott, diese Regierung gehört Gott. Und jetzt sagt eben so jemand wie Luther, es geht darum, das zu tun, was der oberste Befehlshaber getan haben möchte. Also da, wo der Befehl, der von oben kommt, offensichtlich im Widerspruch steht zu dem, was Gott von uns will, müssen wir Widerstand leisten. Müssen wir Ungehorsam leisten. Solange das nicht der Fall ist, solange wir vielleicht auch unsicher sind über das, was Gott will, gehorchen wir den über uns gesetzten weltlichen Mächten. Also so hat Gott, also das ist, ne, Luther, 2 Minuten. Man kann darüber streiten, ob das richtige Konzept ist. Ich kenne im Moment noch kein besseres, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Wir sind diejenigen, die gefordert sind, in allen möglichen Diskussionen, Gesprächen, Stammtischrunden und scheinbar intellektuellen Zeug, müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Position irgendeiner Partei vertreten. Die Position irgendeines weltanschaulichen Konzeptes vertreten. Wir sind Gott gegenüber rechenschaftspflichtig. Und das sollten wir reintragen. Das ist das, was unter uns leuchten soll und muss. Ich bete mit uns.